eine mögliche Zusammenarbeit von AEW und New Japan, Brock Lesnar als Nummer 1 im Royal Rumble und jede Menge Comebacks bei WWE, Raw und SmackDown. Und damit herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Ja, an der Stelle nochmal hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Ausgabe von Headlock, das Magazin. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr vermutlich. Bei mir ist der Michael Schägi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, das ist ja ein tolles Intro, tolle neue Musik. Klingt so ein bisschen wie in so einem Nachrichtenmagazin. Ich habe mich jetzt auch extra an meinen Schreibtisch gesetzt, wie in einer Nachrichtensendung, habe meine Hose ausgezogen. Jetzt kann es losgehen.
Ja, neues Format. Was war die Idee dahinter? Die Idee war natürlich, wir haben immer wieder das Feedback bekommen, Mensch, mach doch mal was Aktuelleres zum aktuellen Geschehen und erzählt auch ein bisschen was über den Kosmos außerhalb von WWE und AEW. Das versuchen wir jetzt hier im Magazin so ein bisschen abzudecken. Die erste Ausgabe ist sozusagen als ja, Kostprobe for free. Die erscheint überall, wo ihr es hören könnt. Die weiteren Ausgaben dann erscheinen im zweiwöchentlichen Rhythmus dann bei Patreon und Steady für unsere Supporter. Also hier sozusagen eure Schnupperversion, wo ihr sagen könnt, ja, gefällt mir, will ich mehr von haben oder dann eben auch nicht. So, Shaggy, aber ich würde sagen, wir haben ja einen bunten Strauß hier an Themen und legen wir doch einfach mal los, oder?
Ja, fangen wir an mit dem aktuellen Geschehen.
Genau, das Aktuelle bei WWE und AEW. Und ich glaube, das vorherrschende Thema, ja zumindest nach der aktuellen Ausgabe von WWE Raw, war ja der gute Brock Lesnar, der sich aufgrund mangelnder Herausforderer selber als Nummer 1 für den Royal Rumble angekündigt hat, dabei anscheinend sein WWE Championship noch nicht aufs Spiel gesetzt hat. Was bedeutet das eigentlich jetzt für den Rumble an sich, Shaggy?
Ja, das kann eigentlich nur eins bedeuten. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass man im Rumble den Gegner von Brock Lesnar ja dann kennenlernen wird, dass wir dann erst erfahren, wer der Gegner von Brock Lesnar bei WrestleMania sein wird. Lesnar wird den Rumble nicht gewinnen, das glaube ich nicht, aber es wird jemanden geben, der Lesnar aus dem Ring schmeißt und das wird sicherlich dann der Gegner für WrestleMania sein. Vielleicht wird es ein SmackDown-Star, vielleicht wird es ein NXT-Star. Ich bin ganz gespannt, wer es sein wird, aber wir werden es beim Rumble erfahren, da bin ich mir sicher.
Ja, das ist auch mein Tipp. Man hat hier so ein bisschen nicht aus der Not der Tugend gemacht, aber man hat natürlich hier so ein bisschen den vielleicht auch etwas faulen Weg gewählt. Ne? Man kann einen Lesnar hier einfach in den Rumble setzen und legt natürlich dadurch den Fokus sehr stark auf ihn. Ich glaube auch nicht, dass er das Ding gewinnt, aber derjenige, der ihn dann hier eben eliminiert, der wird meiner Meinung nach automatisch der Herausforderer werden und wird wahrscheinlich dann auch der Sieger werden. Da schweben ja so ein paar Namen irgendwie im Kosmos herum. Glaubst du, es wird ein Roman Reigns werden, Shaggy? Es war ja so der Favorit momentan.
Ja, das Problem ist, man hat ja Brock Lesnar gegen Roman Reigns schon des Häufigeren auch bei WrestleMania gesehen. Das will man eigentlich so nicht wieder sehen. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass es nochmal Roman Reigns wird. Das ist wirklich irgendwie so das etwas, was ich gar nicht mehr sehen möchte. Ich glaube, es wird ein Name sein, mit dem wir jetzt hier vielleicht noch nicht rechnen. Das hoffe ich zumindest sehr. Und vielleicht ist es jetzt ja auch so sein, klar, man denkt jetzt, Brock Lesnar wird lange im Rumble bleiben, aber vielleicht wird ja schon eine Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 sein, die überraschend kommt und Lesnar aus dem Rumble schmeißt. Warum macht man das nicht mal so?
Ja, ich sehe es eben auch eher so, dass ein Roman Reigns einen Fiend herausfordern wird, entsprechend bei SmackDown. Und von daher glaube ich auch nicht, dass Roman Reigns hier dann sein wird, auch wenn er natürlich aktuell der Favorit ist. Mein Außenseiter-Tipp ist hier übrigens so ganz nebenbei John Cena. Ich habe auch immer wieder gelesen, wie wäre es denn mit dem CM Punk, der hier als Nummer 30 rauskommt und dann plötzlich sein Debüt feiert. Was hältst du davon?
Naja, sagen wir es mal so. Also ich bin ja jetzt nicht mehr so der größte CM Punk-Fan, aber es wäre natürlich ein großer Moment, wenn CM Punk wirklich doch in den Ring zurückkehrt und dann einen Brock Lesnar rausschmeißt. Wenn er als Nummer 3, also wenn ein CM Punk zurückkommt, dann muss er ja relativ spät im Rumble zurückkommen, glaube ich eigentlich. Und ich hoffe aber nicht, dass man Lesnar so lange im Rumble dann auch drin haben wird, weil dann wäre er auch zu dominant wieder dargestellt. Ich will auch ein bisschen andere Geschichten im Rumble sehen.
Ich glaube, dass er sehr lange dabei sein wird und ich könnte mir einen CM Punk vorstellen oder einen anderen Rückkehrer. Also mal sehen, wen sie da mit ins Boot holen. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ich habe ein bisschen Angst, wie du vielleicht auch so ein bisschen, um den Status des Royal Rumble. Ich möchte auch nicht einen zu dominanten Brock Lesnar darin haben, sondern ich möchte auch meine Überraschungen haben. Ich möchte meine Spots haben irgendwie innerhalb des Matches. Und wo wir gerade schon beim Thema CM Punk sind, der hat in dieser Nacht noch just für ein bisschen Furore gesorgt, denn wer sich auf Twitter umgeschaut hat, der hat mitbekommen, dass er The Miz attackiert hat. The Miz hat infolge der Aufzeichnung von WWE Backstage ein kurzes Video gestreamt, wo er gesagt hat, ja, wir sind hier fertig mit WWE Backstage, das war super, es war toll. Und da hat er eben dann rumgefragt, so, ja, ne, war doch die beste Ausgabe, die wir bis jetzt gemacht haben und welche war besser? Und hat eben so ein bisschen Antwort aus dem Hintergrund bekommen und dann sagte The Miz, oh, sorry, I didn't change the culture, my bad, my bad. Und das war natürlich eine Referenz auf das Debüt damals von CM Punk bei WWE Backstage. Und jetzt wird's mich pikant. Das beantwortete ein CM Punk dann auf Twitter mit den Worten, also er retweetete erstmal das Video von The Miz und antwortete: Go suck a blood money covered dick in Saudi Arabia, you fucking dog. So, also eine sehr, sehr derbe Beleidigung in Richtung The Miz. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht. Shaggy, glaubst du, das sieht man so gerne? Sollte man sowas machen?
Sollte man eigentlich so mit den Worten zumindest nicht machen, weil das sind doch Worte, die man eigentlich ja nicht nutzen sollte in dem Fall. Und ich, das war, glaube ich, wirklich eine Aussage von CM Punk, über die er nicht so arg nachgedacht hat. Der war sauer in dem Augenblick und hat das so geantwortet. Ich glaube nicht, dass man hier das irgendwie nutzt, um irgendwas aufzubauen. Das wage ich wirklich arg zu bezweifeln.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch eher, dass das aus dem Moment heraus passiert ist, warum er sich da auch immer so angegriffen gefühlt hat. Man sollte eigentlich damit rechnen, dass ein CM Punk da vielleicht ein bisschen cooler wäre. Stellt natürlich seinen Charakter als Outlaw so ein bisschen noch stärker dar. Ich bin gespannt. Natürlich momentan die Spekulationen schlagen da wirklich hohe Wellen. Und ich bin neugierig, wie das da weitergeht. Ob man das mit solchen derben Beschimpfungen dann bei Twitter machen muss, gerade in der heutigen Zeit, Vorbildfunktion und so, halte ich auch für ziemlich dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir weiter zum aktuellen Geschehen nochmal. Springen wir nochmal ganz kurz zu Raw aus der vergangenen Woche, weil da haben wir es ja erlebt, dass ja die Hochzeit von Lana und Lashley und der Eingriff von Rusev und mit Liv Morgan, da natürlich riesige Quoten geschlagen hat. Und auch da gab es dann Beleidigungen und teils sogar Morddrohungen in Richtung von Lashley und Lana, Shaggy. Ganz grundsätzlich hat dich das überrascht, dass hier die Hochzeit so hohe Wellen geschlagen hat. Diese Geschichte wurde jetzt ja diese Woche auch nochmal fortgesetzt mit dem Aufbau für das Match für kommende Woche. Man will ja auch daran festhalten. Was sagst du dazu, dass man jetzt diese Geschichte anscheinend ja auch noch bis WrestleMania oder sonst irgendwie ziehen möchte?
Zumindest sagen das die Gerüchte, dass man es möglicherweise bei WrestleMania noch bringt. Sagen wir es mal so, ich war ja am Anfang überhaupt kein Fan dieser Geschichte, dieser Storyline. Absolut nicht. Ich habe es verteufelt. Ich fand es nicht gut. Und es ist ja auch wirklich eine Storyline, an der sich die Geister scheiden. Also es gibt viele Leute, die das abgrundtief hassen, diese Geschichte. Und es ist für das Schlimmste überhaupt fast halten, was je im Wrestling-Business passiert ist. Solche Meinungen gibt es ja tatsächlich. Ich muss sagen, um mich jetzt vielleicht mal auch ein bisschen unbeliebt zu machen. Mich hat diese Hochzeit sehr, sehr unterhalten. Ich fand, das war wirklich ein Segment, was richtig Spaß gemacht hat, was auch vor allem an dem Overacting von Lana liegt, an dem Overacting von Rusev, an dem schlechten Acting eines Bobby Lashleys, irgendwie muss man so ein bisschen sagen. Die anderen Darsteller haben das ja eigentlich alle ganz auch ganz cool rübergebracht. Ich bin jetzt auch nicht wirklich der Fan davon, wie man jetzt Liv Morgan zurückgebracht hat. Ich habe da eigentlich mehr erwartet oder was anderes erwartet. Aber naja, man hat es jetzt so gemacht und die Einschaltquoten, aber auch vor allem auch die Klickzahlen bei YouTube, die sprechen ja einiges dafür. Also sagen wir es mal so, das ist ja wirklich eine Storyline, die sehr arg verfolgt wird, wirklich viele, viele Zuschauer hat und die mich mittlerweile tatsächlich unterhält. Also ich freue mich, wie es weitergeht und wenn man wirklich die richtigen Geschichten findet, kann man es gerne noch bis WrestleMania ziehen, wenn es funktioniert. Also man macht es ja jetzt schon lange und ich habe länger gebraucht, um wirklich reinzufinden, um wirklich Spaß daran zu haben. Ich habe jetzt den Spaß. Ich kann dir nicht sagen, warum, weil eigentlich ist es auch nicht gut geschrieben in dem Sinne, aber es ist wirklich Trash-TV und das kann man mal bringen und das macht auch Spaß. Das ist jetzt nichts, was im Main Event von WrestleMania kulminieren wird. Da sind wir uns ja alle einig, aber das ist schon eine nette Geschichte, die irgendwie unterhält.
Es ist ja ein Teil des Ganzen und es ist ja auch ein relativ kleiner Teil des Ganzen, dann, wenn es bis WrestleMania gehen sollte, das muss man sich auch klar darüber werden. Ich fand's auch witzig und das gerade eine Lana fand ich hier wirklich Gold wert, beispielsweise nach diesen beiden Exen, die da gekommen sind, ne, der Ex-Mann und die Ex-Frau, wo sie dann da so stand und so, boah, jetzt habe ich aber langsam echt hier die Schnauze voll, ne, so total außer sich und dann kommt immer auch noch ein Rusev raus und attackiert und das Ganze durcheinander, ne, und dann noch davor noch mit Liv Morgan und so. Ich fand das auch unterhaltsam, es ist nichts Wunder wie Anspruchsvolles, es ist Trash, aber auch das gehört zum Wrestling irgendwie dazu. Ich kann total verstehen, dass Leute das nicht mögen, weil das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als das, was ich gerade, ja, Wrestling-Puristen von Wrestling erwarten. Aber es ist ein Teil des Wrestlings. Und wie viele Hochzeiten haben wir in der jüngeren Vergangenheit irgendwie schon gesehen? Wir hatten auch mal eine Schlange im Geschenk oder sonst irgendwas in den 90ern.
Ja, und nicht nur Hochzeiten. Ich meine, es gab ja schon so viel Trash. Und das jetzt, es gibt wirklich Stimmen, die sagen, das ist das Schlimmste, was je im Wrestling oder in der WWE passiert ist. Das ist ja wirklich so extrem übertrieben. Ich glaube, da gibt es gerade auch in der Attitude-Zeit so viele Storylines, die deutlich schlimmer waren, die deutlich noch weiter in der Gürtellinie waren und die vielleicht auch noch schlechter gespielt wurden. Also ich kann mich damit anfreunden. Ich finde es in Ordnung. Es wird irgendwie größer gemacht von vielen, als es eigentlich ist. Es ist wirklich eine nette Geschichte, die unterhalten kann, aber nicht muss. Und für die Wrestling-Puristen kann man ja schon seit Jahren sagen, Wrestling, wenn man Wrestling-Purist ist, so wie du sagst, sollte man nicht die WWE mehr schauen, weil die bietet kein pures Wrestling einfach mehr an. Die bietet Sports-Entertainment seit Jahren und der Entertainment-Faktor wird immer höher gesetzt. Von daher, schaut euch, wenn ihr Wrestling-Puristen seid, schaut euch New Japan an. Wrestle Kingdom war ja auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Also, dann aber nicht über diese Storyline schimpfen, weil sie gehört irgendwie auch dazu.
Ja, wir hatten auch schon geborene Hände und so ein Blödsinn. Also, naja.
Ja, das ist gut, das war ja vernünftig.
Ja, das war okay, wenn du das so meinst. Nee, also ich bin, ich finde auch, dass da die Wellen vielleicht ein bisschen zu hoch schlagen und es ist nur Wrestling, also Beleidigung, Morddrohung in Richtung von Lashley und Lana und so.
Und genau, das ist extrem, also wirklich, das ist zu extrem einfach so, dass es da Morddrohungen gibt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich überhaupt nicht gutheißen. Und schaut euch Lana an dieser Storyline an, die zeigt einfach ihr komödiantisches Talent, das ist unglaublich. Und Rusev, von dem wussten wir ja, dass er einfach auch witzig sein kann. Und Bobby Lashley, der, ich weiß nicht, der spielt nun wirklich eigentlich schlecht, gell? Bobby Lashley ist, aber irgendwie passt es auch, er passt ganz, ganz gut in diese Storyline. Und dass dann Rusev am Ende aus der Torte herauskommt, das war ja so klar, dass da jemand in der Torte ist. Natürlich. Und das ist aber 20 Minuten lang so lang gezogen wird, bis er dann endlich da rauskam aus der Torte. Ich fand's witzig, mir hat's echt Spaß gemacht. Mein einziger Kritikpunkt ist wirklich Liv Morgan, die hätte ich vielleicht anders eingesetzt, weil die hat, in der sehe ich auch viel. Gut, jetzt ist sie so als ehemalige Geliebte von Lana zurückgekommen. So hätte man sie auch nicht aus den Shows schreiben und von neu repacken sollen. Aber naja, egal, das ist ein anderes Thema. Aber okay, ich kann damit leben.
Ja, und es gab viele Comebacks und Redebüts in den vergangenen Tagen und Wochen, muss man sagen. Wenn wir schon bei Raw sind, springen wir doch da auch noch mal zu der aktuellen Ausgabe von Raw. Da haben wir plötzlich einen The Big Show gesehen, der sich ja an die Seite von Samoa Joe und Kevin Owens gestellt hat und ja Seth Rollins und die AOP konfrontiert hat. Wir haben Big Show zuletzt vor knapp einem Jahr gesehen, damals noch an der Seite von The Bar. Jetzt auf einmal wieder Babyface. Ich habe das Gefühl, den bringen sie einfach nur zurück, weil der Rumble ansteht und weil sie jemand Großes brauchen, den Lesnar rauswerfen kann.
Ja gut, der wird Lesnar nicht rauswerfen, also das glauben wir nicht, aber der wird natürlich im Rumble wie immer eine Macht sein, so einen großen Typen braucht man im Rumble. Ich sehe das etwa auch so ein bisschen wie du, aber ich habe überhaupt nichts gegen Big Show, so wie man ihn einsetzt, kann man ihn auch bringen, den kann man immer mal so zurückholen, weil der ist ja wirklich eine imposante Figur und der ist ein charismatischer Wrestler und der ist ja auch immer noch nicht schlecht im Ring. Also klar will man ihn jetzt nicht in den höheren Regionen sehen, aber mal so als Farbtupfer in der Show, so wie man es jetzt gemacht hat, kann man das machen. Ich hätte ihn vielleicht auch erst vielleicht beim Rumble zurückgebracht, aber okay, hat jetzt auch in die Story so ein bisschen gepasst, warum auch nicht. Also schade für mich auch nicht, aber dem darf man auf jeden Fall keine großen Geschichten mehr geben.
Ja, ob es jetzt in die Geschichte so gepasst hat, sehe ich jetzt nicht so, ja, muss ich sagen, sondern ich sehe es wirklich als puren Aufbau derzeit für den Rumble, dass man möglichst viele bekannte Gesichter nochmal zurückbringt, ein bisschen Aufmerksamkeit kreiert. Auch das erzeugt ja immer einen Buzz, aber ne, so viele Debüts, wie es jetzt und Comebacks, wie es jetzt gegeben hat, das ist schon fast ein bisschen zu viel, das finde ich ein bisschen too much, aber sei es drum. Und Big Show, ja, jetzt wieder Face plötzlich. Gibt's
das
auch,
ist egal.
Da gibt es auch
Big Show. Also, wenn jemand im Wrestling-Business als Face oder Heel auftreten darf, ohne eine Geschichte vorher, warum er jetzt plötzlich Face ist, dann noch bitte Big Show.
Ja, also, da haben es, glaube ich, die Kollegen von WrestleTalk, glaube ich, waren es, die es so schön gesagt haben, dass er allein auf dem Weg zum Ring irgendwie dreimal Heel und dreimal Face quasi geturnt ist. Ja, das weiß nicht. Aber schön, ihn wieder zurückzusehen. Ich mag ihn ja auch durchaus, so ist es nun nicht, aber ich sehe das einfach nur als pure Gelegenheit dafür, dass man ihn jetzt reinbringt und dann wird er beim Rumble in beeindruckender Manier von einem Brock Lesnar eliminiert. Das ist so mein Standpunkt. Springen wir zu SmackDown. Da haben wir gleich drei Comebacks eigentlich natürlich. Zum einen, Sheamus ist wieder da. Fangen wir damit erstmal an. Er attackierte Shorty G im Anschluss an dessen Match gegen Dash Wilder. Shaggy, hätte man Sheamus nicht vielleicht auch erst beim Rumble als Surprise-Entrance reinbringen sollen? Er wurde ja schon per Vignetten angekündigt. Warum jetzt gegen Shorty G?
Ganz genau so, das habe ich auch gedacht. Warum hat man ihn das nicht für einen Rumble aufgehoben? Was bringt das jetzt? Klar, baut man jetzt eine kleine Geschichte auf. Also erstmal kam er ja, als Revival Shorty G attackiert haben. Revival haben sich dann ja aus dem Staub gemacht und Sheamus gab dann den Pro-Kick gegen Shorty G. Mal abgesehen davon, dass allein für diesen Pro-Kick finde ich seine Rückkehr eigentlich ganz schön geil, weil Shorty G den so verdammt gut verkauft hat, wie der auf dem Nacken gelandet ist. Sah schon geil aus, muss man so sagen. Aber das hätte man auch beim Rumble machen können. Also klar, will man hier Einschaltquoten auch irgendwie generieren und auch zeigen, ja, auch bei SmackDown kann alles Mögliche passieren. Hat man hier gemacht, finde ich okay. Aber ich finde es ein bisschen verschenkte Rückkehr. Ich fände es beim Rumble, glaube ich, besser gefunden. Aber okay.
Ja, sehe ich eben auch so, auch die Fehde gegen Shorty G, auch da haben wir schon über das Gimmick diverse Male so ein bisschen abgeschimpft. Ich weiß nicht, wohin man mit dem Shorty G-Charakter will. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht schon wieder der große Sheamus gegen den kleinen Shorty G bekommen, weil diese kleinen gegen groß Storylines gehen mir echt inzwischen ein bisschen auf den Keks, weil die immer nach dem gleichen Schema ablaufen.
Das kann ich verstehen, das ist ja auch ein bisschen dein Lebensmotto.
Nee, aber es ist doch einfach wirklich so. Das kann doch nicht jetzt ständig, wir hatten es mit Baron Corbin und jetzt dann im schlimmsten Fall mit Sheamus weiter.
Das wird es nicht geben. Es wird hier nicht die Klein- gegen Groß-Storyline geben. Also ja. Sagen wir es mal so, die Chancen, dass es kommen wird, die sind nicht gering, aber ich hoffe, dass es das nicht passieren wird.
Ja, schauen wir mal. Aber ich hätte Sheamus auch eher dann lieber im Rumble gesehen. Aber vielleicht will man auch beim Rumble einfach ganz extrem den Fokus auf eine Brock Lesnar setzen. Und da sind natürlich die großen Redebüts, Comebacks, wie auch immer man es nennen mag, vielleicht auch ein bisschen nach hinten gerückt. Kann ja auch durchaus möglich sein. Wir haben einen John Morrison gesehen, der, nachdem ein The Miz so ein bisschen durchgedreht ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir gesehen, dass ein John Morrison bei ihm in der Kabine ist und Morrison hat dann ein Interview verweigert, es gab einen kurzen Pop. Auch hier die Frage, hätte man John Morrison auf eine andere Art und Weise zurückbringen können? Glaubst du, es hätte noch eine größere Geschichte gegeben und glaubst du, dass The Miz wieder durch die Fehde mit dem Fiend im Vorfeld, ist das wieder so eine Geschichte, jetzt geht er wieder zurück zu seinen Wurzeln, nämlich zu Morrison und The Miz, wie es ja damals bei ihm angefangen hat?
Ja, das ist ja auch so eine Story, dass der Fiend quasi alle Leute, die attackiert hat, die so ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln gegangen sind. In Daniel Bryan ist ja jetzt wieder der good old Daniel Bryan so ein bisschen. Und The Miz ist, fände ich schon ganz cool, wenn wir den wieder als Heel sehen, weil der funktioniert als Face einfach nicht wirklich. Also klar, ein paar Wochen hat es funktioniert, aber eigentlich will man den als Heel sehen, da gehört er irgendwie hin. Und auch John Morrison hätte man anders debütieren lassen können. Aber ich glaube, hier ist im Gegensatz zu der Rückkehr von Sheamus vielleicht auch eine Storyline-Idee schon dahinter, die man auch umsetzen möchte. Und die beiden haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, die auch ganz entscheidend für beide irgendwie ist. Als Team sind die beiden ja zu Superstars gereift. Von einem The Miz hat man ja vorher als Kasper eher gesehen. Und kann man so sagen. Und durch die Verbindung mit John Morrison ist er ja wirklich zum ernst zuzunehmenden Superstar geworden und dann später sogar World Champion. Also die beiden haben eine Geschichte, die sind privat natürlich auch sehr gut befreundet, wie man weiß. Aber klar hätte man John Morrison anders debütieren lassen können, aber ich glaube, dass man hier wirklich eine Idee hat. Ich hoffe, die Idee ist auch gut und die man dann umsetzt und es wird eine schöne Geschichte mit den beiden.
Ja, ich sehe es eben auch so, dass man hier diesen Fiend-Charakter in Kombination mit Miz und Morrison da so ein bisschen wieder verknüpft. Das ist für mich klar erkennbar, dass man jetzt hier irgendwie sowas plant. Ob man jetzt einen John Morrison vielleicht schon vorher hätte irgendwie bei SmackDown auftreten lassen können, sei jetzt mal dahingestellt, hätte vielleicht einen einmalig größeren Pop gegeben als jetzt in diesem kurzen Backstage-Segment. Andererseits frage ich mich auch, warum man ihn beispielsweise im Vorfeld noch zu dieser ganzen Geschichte noch bei The Bump hat auftreten lassen. Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Weißt du, da holst du einen neuen Mann und das Erste, wo er antritt, ist bei so einer Nebenbaustelle irgendwie. Also das weiß ich auch nicht, warum man das gemacht hat. Aber egal.
Das hat man ja immer gerne mal gemacht. Ich muss mich aber ganz kurz ganz kurz nochmal sagen. Ich weiß noch, damals Christian, ich war einer der größten Christian-Fans, als der seine Rückkehr zur WWE gefeiert hat. Man wusste ja, der ist wieder zurückgekommen damals, groß aufgebaut bei Impact. Das könnte ein Superstar werden. Feiert er sein Debüt ja damals in ECW-Brand einfach so aus dem Nichts. Das hat mich auch damals sehr enttäuscht. Das fand ich schlimmer als das jetzt.
Wobei ECW ja wenigstens noch eine eigene TV-Show gewesen ist. The Bump ist ja einfach nur so ein bisschen Gedöns.
Ja, aber The Bump schaut sich auch keiner an. Also das haben wir die wenigsten mitbekommen.
Naja, schauen wir mal.
Also. Man kann ja auch einen CM Punk bei Backstage zurückbringen zum Beispiel.
Ja gut, aber der hat ja da mal, wie sich das da weiterentwickelt. Und noch ein Comeback-Redebüt. Die Usos sind wieder da und retten Roman Reigns vor der nahenden Hundefutterdusche. Ja, Shaggy, die Usos sind wieder da und wir bekommen, wie hießen sie damals, die Bloodline oder wie hießen sie nochmal, bekommen wir wieder?
ja, also ich meine, die sind ja auch verwandt, das weiß man ja auch, das wäre ja auch irgendwie blöd, das jetzt nicht mehr zu bringen. Und warum nicht so die Usos zurückbringen? Ich habe mich ein bisschen gefreut, die Usos zu sehen, vielleicht retten sie uns auch vor dieser unsäglichen Storyline mittlerweile, ich weiß es nicht. Ich bin ja jemand, der gesagt hat, Baron Corbin, der funktioniert als Heel, funktioniert er ganz gut, aber der funktioniert nicht als Top-Heel. Das ist ein Midcard-Heel, mehr ist der nicht. Und was ein Dolph Ziggler ist, weiß ich gar nicht mehr, kann ich gar nicht sagen. Aber mich hat es auf jeden Fall irgendwie gefreut, die Usos wiederzusehen. Die sehen jetzt auch ein bisschen fresher aus mit ihrer neuen, ja, Kurzhaarfrisur. Ja, zumindest die Haare sind kürzer. Das steht ihnen. Wir werden jetzt wieder ein paar Superkicks und so weiter sehen. Also ich finde es gut, dass sie wieder zurück sind. Die können die Tag-Team-Division und das Roster von SmackDown einfach nur stärken.
Ja, und natürlich irgendwie diese 3 gegen 3 Fehde, wenn dann ein Bobby Roode wieder dabei ist, die steht ja dann aus.
Ja, auch hier, aber, Entschuldigung, ne? Aber wollen wir das noch sehen? Wollen wir jetzt noch länger Roman Reigns gegen Baron Corbin und seine Mann sehen? Nein.
Nee, das wird man noch ein bisschen ziehen, da bin ich mir 100% sicher, auch wenn es stinke langweilig ist.
Ja, aber nur noch höchstens bis zum Rumble, weil ab nach dem Rumble hat man sicherlich andere Geschichten für Roman Reigns parat.
Ja, ich meine, da haben wir doch die Chamber vor uns, ne?
Ja.
Ja, lassen wir das einfach mal so stehen.
Nein, und nicht Baron Corbin und Roman Reigns in der Chamber.
Da bin ich mir relativ sicher, dass wir die in einem Chamber-Match sehen werden.
Ja, wahrscheinlich.
So viel Auswahl hast du nicht mehr. Naja, aber ich glaube, das sind eigentlich dann auch schon so die wichtigsten Eckpunkte von Raw und SmackDown in den vergangenen Wochen gewesen. Das waren die Hauptstorylines, die Hauptaufreger, die wir gehabt haben. Und damit springen wir doch einfach mal, ja, zum weiteren Geschehen. Du hast gerade eben schon Wrestle Kingdom angesprochen. Tolle Veranstaltung am vergangenen Wochenende. 2 Tage plus der New Year Dash. Und was besonders interessant und auffällig gewesen ist, dass ja hier auch wirklich ein bisschen... Ja, es wurde ein bisschen gebondet, um es mal so auszudrücken. Also gerade, wir haben Wrestler wie einen Chris Jericho und Jon Moxley gesehen, die sehr erfolgreich gewesen sind. Jon Moxley dann auch quasi in einer weiterführenden Fehde mit Minoru Suzuki. Chris Jericho gewinnt gegen Tanahashi, muss man auch dazu sagen. Beide erfolgreich, und Jericho hat dann in der darauffolgenden Pressekonferenz sich auch eindeutig dafür ausgesprochen, dass AEW und New Japan doch enger zusammenarbeiten sollen. Man solle die Egos beiseite packen und als Businessman, der sich Chris Jericho hier auch geäußert hat, hat er gesagt, wir können hier Geld verdienen, wenn wir das machen. Glaubst du, wir sehen hier eine baldige Kooperation zwischen New Japan und AEW? Jericho hat ja beispielsweise selber ja quasi den kompletten New Japan Main Event mehr oder weniger zum Titelmatch eingeladen.
Also mich würde es freuen, wenn es da eine Kooperation irgendwie geben würde. Nick Jackson hat ja jetzt vor kurzem noch beim Sportskeeder-Interview gesagt, dass es aktuell gar keine Gespräche gibt, aber wer weiß, wie es jetzt nach Wrestle Kingdom irgendwie aussieht, ob es jetzt nicht wirklich doch zu Gesprächen kommen sollte. Sollte, sage ich ja, vielleicht sogar müsste. Ich bin gespannt. Also warten wir es mal ab. Ich hoffe, dass es so sein wird. New Japan hat jetzt mit Ring of Honor keinen so richtig großen Partner mehr, muss man ja sagen. Die stecken ja in der Krise, Ring of Honor aktuell. Und da hat man ja auch Zusammenarbeit mehr oder weniger eingestellt, zumindest wirkt es irgendwie so im Moment. Und ansonsten hat man mit New Japan America und dem Projekt irgendwie, da kommt man ja auch nicht so weiter voran. Also man könnte, ich glaube, es würde für beide Seiten einfach einen Vorteil bringen, wenn man da wirklich mit einer Zusammenarbeit anfängt. Ich wäre interessant für sicherlich für die Fans von AEW, wenn New Japan Stars auch in den TV-Shows zu sehen sind. Und umgekehrt, ich meine, ein Jon Moxley, der spielt eine wichtige Rolle bei AEW und der scheint jetzt auch eine ganz wichtige Rolle, zumindest eine aktuelle Storyline bei New Japan zu haben. Also auf das Match gegen Suzuki freue ich mich wahnsinnig.
Ja, das klingt verdammt gut, muss man so sagen. Ich glaube auch, dass das kommen wird. Und hier zeigt sich natürlich auch so ein bisschen der Rückbezug auf Tradition. Wir wissen auch, dass beispielsweise die WCW früher auch große Kooperationen nach Japan gehabt hat, auch da teils ja so geteilte Events gehabt hat, wo die Promotions gegeneinander angetreten sind. Die haben nicht unbedingt gezogen, aber ich glaube, wir sind heutzutage in einer Zeit, wo gerade, wir haben gerade die Wrestling-Puristen angesprochen, ich glaube, dass man damit wirklich eine gute Zielgruppe bedienen kann. Und ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und die beiden, also Moxley und Jericho, waren nicht die einzigen. Also ein Sean Spears hat ja beispielsweise auch den guten Switchblade Jay White hier angetwittert und hat geschrieben, hey Switchblade, we should wrestle sometime, sincerely yours, the chairman. Also auch da, man versucht schon so ein bisschen hier die ersten Brotkrumen zu streuen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt in der ersten Jahreshälfte passieren wird. Aber warum denn nicht dann im späteren Verlauf, vielleicht vor G1 Climax im Oktober oder vielleicht dann auch erst 2021 oder so. Ich glaube aber, dass eine Kooperation der beiden Promotion, da könnten beide nur von profitieren, wenn man das möchte in dieser Art und Weise. Und ich hätte auch Bock drauf, weil da gibt es genug Matches, nicht nur die alten quasi Klassiker, ne, Omega gegen Okada oder sonst irgendwas, sondern es gibt auch genug andere Matches, die ich da extrem gerne sehen möchte. Und für das junge Talent, was bei AEW natürlich vor Ort ist, muss man auch sagen, auch die könnten davon profitieren, mal mit Leuten aus Japan zu kämpfen, die da eben eine Ausbildung genossen haben und einen anderen Stil fahren. Insofern, ich sehe da nur Win-Win-Situation und spannende Entwicklung auf jeden Fall, gerade auch für AEW und für das Programm, was die eben bieten. Und Shaggy, an der Stelle machen wir ein Mini-Break und kehren dann wieder zu Wrestling aus aller Welt und dann beschäftigen wir uns noch mal eingehender mit Wrestle Kingdom, würde ich sagen. Da sind wir wieder zurück. Wrestle Kingdom 14, vergangenes Wochenende, zwei tolle Wrestling-Tage, wie wir gerade eben schon angesprochen haben. Und eine Sache, die ich hier im Speziellen ansprechen möchte, ist natürlich der emotionale Abschied von Jushin Thunder Liger. Shaggy, mir sind da, gerade als dann seine Familie noch in den Ring gekommen ist, mir sind da fast die Tränen gekommen. Was ist deine Verbindung zu Jushin Thunder Liger, um ihn hier mal so ein bisschen zu ehren?
Ja, so verabschiedet man eine Legende, kann ich jetzt nochmal gleich sagen, das war Wahnsinn. Mir sind auch fast die Tränen gekommen, weil es ist jemand, ein Wrestler, der mich ja von Anfang an meine Wrestling Laufbahn als Fan begleitet hat. Und das war jemand, der seinerzeit damals schon voraus war, den ich von Anfang an immer super gerne gesehen habe, und das ist eine Legende, dessen Matches ich an so viele Matches denken muss, wenn ich an ihn denke. Also ich ganz am Anfang, ganz wichtig, das erste Nitro-Match und all so Sachen, wo wir ihn gesehen haben. Er hat ja auch in allen Ligen gekämpft, er hat ja auch vor ein paar Jahren nochmal sogar Auftritte für die WWE auch gehabt, gell? Nicht nur für die WCW, für die WWE. Bei NXT hatte der doch dieses Match gegen Tyler Priest zum Beispiel. Also es gibt so viele verdammt gute Matches, an die ich mir erinnere. Gerade in den 90ern, da war ja auch das japanische Wrestling auch im Fernsehen zu sehen, hier bei uns in Deutschland regelmäßig, bei Eurosport unter anderem, DSF nicht auch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das war. Und auch da seine gerade die Geschichten dieser Light Heavyweight Division mit El Samurai, Koji Kanemoto und das waren Otani und wie sie alle hießen. Ich habe das geliebt damals. Also Liger ist und bleibt einer meiner All-Time-Favorites.
Ja, war bei mir ganz genauso. Einer der absoluten Mitbegründer des Cruiserweight, des Junior-Styles, den man da gesehen hat. Für mich persönlich war das auch ein Augenöffner, um es einfach mal so zu sagen, weil also das erste Match, was ich von Liger gesehen habe, war gleichzeitig mein erstes WCW-Match, was ich gesehen habe, und das war damals gegen Flying Brian Pillman. Und die beiden haben sich ja damals unglaubliche Matches geliefert, und ich wusste gar nicht, dass so gewrestelt werden kann, weil ich kannte nur WWF zum damaligen Zeitpunkt. Das müsste irgendwie so, also als ich es gesehen habe, müsste es so 94 gewesen sein, 93, 94, und das war was ganz Besonderes, ne? Also dann plötzlich diese spektakulären Aktionen nach draußen, die Griffe, egal ob es jetzt irgendwie ein Surfboard ist oder ein Brainbuster, das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich kannte vorher Hogan und den Warrior und Earthquake so ungefähr und die Nasty Boys. Das war natürlich was ganz, ganz anderes. Eine absolute Legende, jemand, der mich auch immer begeistert hat mit der Ausstrahlung, mit der Aura, die er gehabt hat, seine Fäden gegen den Great Muta, die verschiedenen Metamorphosen eines Jushin Liger, die war immer wieder gesehen haben in bestimmten Momenten, jetzt auch zuletzt nochmal gegen Suzuki. Das sind so Gänsehautmomente. Ich bekomme, allein wenn ich jetzt schon drüber rede, bekomme ich Gänsehaut. Und dieser Abschied, den es jetzt gegeben hat, hochverdient, absolut würdevoll, und ich liebe diesen Theme-Song, den dann der New Japan Locker Room allen voran Tanahashi dann gemeinsam gesungen haben, karaoke-mäßig. Ich fand das toll, und das war wie gesagt, Gänsehaut-Moment und ganz, ganz viel Emotion. Und Shaggy, so ein kleiner Verweis hier an der Stelle natürlich auch noch auf Wrestle Kingdom. Wie hat dir der Doppel-Event, den wir jetzt ja gehabt haben, gefallen? Wie zufrieden warst du gerade auch mit dieser zweitägigen Ausrichtungsweise, die wir jetzt gehabt haben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil so richtig, also es ist ja nur Experiment gewesen. Das neue Versuch Wrestling Kingdom war ja bis in den letzten Jahren immer eintägig. Und ich finde es ein bisschen gut, dass man das so ein bisschen entzerrt hat. Hat die schon ein bisschen kürzer gemacht, glaube ich, zumindest gefühlt. Aber auf der anderen Seite hat man das auch so ein bisschen gemacht, um auch Naito diesen Spot dann am zweiten Tag zu geben. Also Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich cool finde, dass man das 2 Tage, weil man muss halt dann auch wirklich deutlich viel mehr Wrestling sehen, aber man hat irgendwie wirkt der Tag 1 dann so ein bisschen so, als würde man noch, also der ist ja dann quasi nochmal Aufbau für Tag 2. Weiß nicht ganz genau, ob ich das so richtig gut finde, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, beide Shows zu schauen, weil beides natürlich tolle Shows mit wahnsinnigen Matches.
Wollte ich gerade sagen, also mir persönlich hat Tag 1 fast ein bisschen besser gefallen, so also in der Gänze, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist ja subjektiv. Ich fand diese zweitägige Erscheinungsweise mochte ich irgendwie und zugleich habe ich mir gedacht, Mensch, es ist halt auch schon sehr, sehr viel, ne? Aber es ist eben auch viel, viel richtig starkes Wrestling und wir haben eine große Abwechslung gesehen an verschiedenen Matches. Meine persönlichen Höhepunkte, mein Lieblingsmatch des ganzen Wochenendes war auf jeden Fall Okada gegen Ibushi, das fand ich unglaublich stark. Ich mochte natürlich auch Takahashi gegen Will Ospreay. Ich glaube, das sind so die beiden Standout-Matches vom ersten Tag, die man hier nennen muss. Der Main Event vom zweiten Tag muss man auch hier hervorheben, eine Naito gegen Okada. Ist aber für mich persönlich so ein bisschen dahinter. Ich bin nicht der absolute Riesen-Naito-Fan, vielleicht liegt es auch daran. Wobei ich weiß gar nicht, Shaggy, wie hast du das Match zwischen Naito und Jay White gesehen? Weil ich weiß, dass viele Jay White überhaupt nicht ausstehen können. Und ich mochte diesen Kampf irgendwie, weil Naito da so extrem gut verkauft hat, meiner Meinung nach. Wie hast du den Kampf hier gesehen?
Sagen wir mal so, dass du nicht der größte Naito-Fan bist, zeigt, dass du auch nicht die komplette Ahnung vom Wrestling hast. Naito ist einfach einer der Besten. Ich finde den einfach wahnsinnig. Ich liebe Naito. Sagen wir es mal so. Ich fand das Match auch toll. War ja auch einer der großen Jay White-Kritiker, aber der hat mich im letzten Jahr einfach überzeugt mit seiner Arbeit. Der hat sich gemacht, wirklich. Ich dachte auch, warum gibt man so einem Jungspund, Anführungsstrichen, diesen riesen Spot und die Geschichte gegen Tanahashi und so, die Geschichte mit Okada. Warum hat man das und warum gibt man ihm auch schon den Titel und sowas? Aber gerade so, als er den Titel dann wieder verloren hatte, in der Zeit hat man ihn wahnsinnig gut aufgebaut und er unterhält mich sehr und ich mag den Switchblade mittlerweile und auch die Storyline mit Naito, die hat mich überzeugt. Also ich bin mittlerweile einer Jay White Befürworter mittlerweile auch der Geschichte. Das hat man richtig gut gemacht. Was mich ein bisschen an diesem Match quasi gestört hat, also als Naito gewonnen hat, ich fand das Match auch toll, aber nachdem Naito gewonnen hat, war mir eigentlich fast klar, dass im Hauptkampf auch Okada gewinnen muss. Das ist das einzige Problem wegen dieser Zeit, weil die Geschichte Naito-Okada musste man bei Wrestle Kingdom einfach so dann nochmal bringen mit dem großen Moment. Auch da war mir dann klar, okay, Naito gewinnt jetzt, das heißt, er wird am nächsten Tag gegen Okada auch den Titel gewinnen. Das war mir irgendwie, gut, man hätte es nicht machen müssen, aber irgendwie war es eine logische Konsequenz. Das ist das Einzige, was mich wirklich ein bisschen kritisch diese 2 Tage hinterfragen lässt. Ansonsten, das Match Okada gegen Ibushi, also Wahnsinn. Ich bin ja ein großer Ibushi-Fan, wie du weißt, und Okada ist der wichtigste und vielleicht beste Wrestler der letzten Dekade gewesen. Soweit würde ich gehen. Und es ist schon, ja, es war ein geiles Match, aber es war einfach wirklich ein Aufbau für das nächste große Aufeinandertreffen zwischen Naito und Okada, was dann natürlich gefolgt hat.
Genau. Ibushi auch mit seinem Ich-töte-alle-Blick, wo er dann einfach mal gekonnt einem Okada da ins Gesicht geschlagen hat und nichts mehr gespürt hat. Das mochte ich übrigens sehr gern, diese Charakterentwicklung. Aber ansonsten wollen wir gar nicht so weit vorreifen. Wir machen natürlich auf Patreon, auf Steady machen wir noch eine ausführliche Review. Es war auf jeden Fall ein tolles Wrestling-Wochenende, was wir gesehen haben, inklusive dem New Year Dash dann eben im Anschluss. Und dann eben auch mit den Entwicklungen, die es da gegeben hat, mit dem Kenta, der da nochmal ja sich gezeigt hat. Da war man ja erstmal kritisch, dass man so ein bisschen den Moment eines Naitos so ein bisschen geopfert hat für den Aufbau der Fehde, aber im Endeffekt hat ein Kenta natürlich dann einen Tag später auch ordentlich Heat dafür bekommen. Insofern vielleicht da alles richtig gemacht und um so ein bisschen einen Ausblick hier für New Japan zu gewährleisten. Hier war ja auch noch die Ankündigung, dass der G1 Climax erstmals im Herbst stattfinden würde. Letzten Daten sind vom 16. bis zum 18. Oktober angekündigt worden. Shaggy, was sagst du dazu? Also das ist ja im Endeffekt nur eine Terminlichkeit. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, gerade weil dadurch der Abstand zwischen G1 Climax und Wrestle Kingdom deutlich kürzer ist.
Ja, gut, man muss es halt machen wegen der Olympischen Spiele, die ja stattfinden, dass das da nicht kollidiert. Von daher kann man's verstehen, ob man es jetzt nur deswegen gemacht hat, ob man wirklich was ausprobiert und die Zeit ein bisschen kürzer hält. Ist vielleicht ganz cool, weil man baut ja da auch den Main Event quasi im Wrestle Kingdom auf. Warten wir es ab, wie es ist. Also ich meine, dadurch hat man halt, Dominion ist ja auch eine wichtige Veranstaltung, die ist jetzt Mitte des Jahres. Und ja, im Herbst des Jahres, im Oktober dann Climax. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wie man das jetzt so auch aufbaut. Warten wir es mal ab, wie das sein wird. Aber ich freue mich schon auf das Climax, weil das auch eine Zeit ist, wo ich auch deutlich mehr Zeit habe, möglicherweise das zu schauen. Also warten wir es mal ab.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und wie gesagt, ich mag vor allem diesen kürzeren Abstand zwischen G1 und Wrestle Kingdom. Das finde ich gut. Und wie gesagt, eine Review oder Zusammenfassung von Wrestle Kingdom machen wir noch. Am kommenden Wochenende nehmen wir die auf und werden die dann zeitnah auf Patreon auf Steady veröffentlichen. Kommendes Wochenende ist eh auch wieder viel Wrestling geboten, muss man sagen. Wir haben zum einen natürlich NXT TakeOver Blackpool 2, also UK TakeOver 2, was dem auch noch erscheint. Und natürlich auch Impact Hard to Kill mit dem großen Main-Event, auf den ich richtig Bock habe, zwischen Sami Callihan, dem Champion, und Tessa Blanchard. Shaggy, hast du da Bock drauf? Weil ich weiß, dass wir beide, glaube ich, auch sehr begeistert von deren ersten Aufeinandertreffen gewesen sind.
Ja, also klar, das ist ein Match, was jetzt wirklich ja gefühlt ein Jahr aufgebaut wurde, so ein bisschen. Die hatten ja schon mal ihr Match, aber das war ja relativ offen dann am Ende. Sagen wir mal so, eine Tessa Blanchard hat sich gerade im letzten Jahr auch gezeigt. Es gibt ja viele, die dieses Match auch kritisch sehen. Intergender-Match um den wichtigsten Titel der Liga. Also, aber ich finde, wie man das aufbaut, wie man das gemacht hat. Sami Callihan, der ja wirklich der Unsympath Nummer 1 im Wrestling-Business für mich auch ist tatsächlich. Ja, also das... Ich will sehen, wie Tessa Sami Callihan auseinandernimmt und am Ende den Titel holt. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sage. Das ist quasi. Klar, ich bin ja ein Fan des Frauen- und Damen-Wrestlings. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es Intergender-Matches gibt. Es gibt ja auch viele, die das kritisch sehen. Ich finde das eigentlich in Ordnung, aber dass es hier um den wichtigsten Titel der Liga geht, finde ich schon spannend. Also das, warum nicht? Ansonsten ist die Card okay, meiner Meinung nach. Es sind viele gute Geschichten, die man aufgebaut hat, aber ich bin jetzt nicht so richtig heiß auf diesen ganzen gesamten Pay-Per-View, aber ich bin heiß auf den Main-Event, das will ich sehen und da will ich wissen, und wie Tessa am Ende den Titel hochhalten wird. Das will ich sehen, das will ich wissen, das wird passieren.
Ja, genau das, was du sagst, da gehe ich komplett mit dir konform. Ich finde den Rest der Card auch okay, aber es fehlen jetzt wirklich ganz, ganz große Standout-Matches, sondern der Fokus ist hier eindeutig auf dem Main-Event. Der Rest wird sicherlich auch gut werden. Wie gut, das muss man dann mal abwarten.
Ansonsten freue ich mich halt noch auf Rob Van Dams Match, aber nicht wegen der Wrestler, sondern wegen Rob Van Dams weiblicher Begleitung, Katie Forbes natürlich.
Ja, das glaube ich gerne. oh Gott. Naja, lass mal einfach mal so stehen. Also ich freue mich vor allem auf den Main Event. Ich habe da richtig Bock drauf. Und diese Geschichte würde nicht so gut funktionieren, wenn nicht Sami Callihan auch so ein Unsympath wäre, wie du es jetzt gerade eben so schön ausgedrückt hast. Deswegen
ist funktioniert vor allem das. Der spielt die Rolle nicht nur, wenn ich das mal so sage.
Das lassen wir einfach mal so stehen, aber da bin ich mal gespannt drauf. Da sprechen wir vielleicht dann in der nächsten Ausgabe vom Magazin ein bisschen drüber. Und an der Stelle übergebe ich das Wort an den Kollegen Alex Flöter. Den kennen vielleicht einige von Wrestling Plus, ist der Kopf dahinter und ist natürlich auch ja hier Promoter bei Pro Wrestling Deutschland. Und der entführt euch ein bisschen ins Wrestling-Gefilde in Deutschland und gibt euch da ein bisschen Einblicke. Und in dem Sinne hören wir uns einfach gleich wieder zur Schnellfeuerrunde. Bis nachher.
Hallo Headlock-Hörer, liebe Abonnenten, mein Name ist Alexander Flöter, ich bin das Gesicht hinter Wrestling Plus und seit neuestem Jungpromoter einer Wrestling-Promotion in Deutschland. Und Olaf hat mich gefragt, ob ich nicht bei dem Magazin, diesem neuen Format hier bei Headlock, regelmäßig über Wrestling in Deutschland sprechen möchte. Und nichts lieber als das, Wrestling in Deutschland ist mein Thema, da freue ich mich sehr drauf. Seid mir nicht böse, ich mache das nicht allzu oft mit diesen Podcasten. Ich bin zwar kein neues Gesicht und meine Stimme hat man vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört, aber ich versuche mich anzupassen. Ne? Fangen wir direkt an. Wir haben ein spannendes Thema für diese erste Ausgabe und das heißt 2020, das Jahr des notwendigen großen Umbruchs in Wrestling Deutschland. Gute 20 Jahre nach dem Wegfall der klassischen Catch-Hochbrücken in Deutschland steht uns die nächste Veränderung, der nächste große Umbruch in Wrestling Deutschland bevor. Und 2020 ist ein perfekter Zeitpunkt, das zu tun. Denn ich glaube, der Markt wird sich und muss sich neu erfinden. Warum ich das denke, da gehe ich jetzt ein bisschen spezifischer drauf ein. Und ich möchte dabei als erstes auf die etablierten, auf die gestandenen Promotions in Deutschland blicken. Ja? Jeder, der sich ein bisschen mit dem deutschen Wrestling beschäftigt hat, weiß, ja, in Deutschland gibt es eine Fülle von Wrestling-Promotern, Wrestling-Promotions, die in der Regel sehr lokal veranstalten. Deswegen picke ich mir mal die drei Platzhirsche, wenn man das so möchte, wenn man den Fans glauben möchte, zumindest in den letzten Jahren, raus und schau mal ein bisschen drauf, was da so passiert. Denn die Gestandenen liegen, passen sich bereits an. Nehmen wir NEW, ja, die Promotion von Alex Wright, ehemaliger WCW-Superstar, ihr kennt ihn, lange Zeit in Hestorf beheimatet, die Promotion wird jetzt 10 Jahre alt und man rückt vom alten Konzept ab. Der Hotspot in Hestorf ist nicht mehr, die Halle existiert nicht mehr, zumindest nicht für die NEW und man geht auf Tour, in Anführungsstrichen zwar erstmal, denn man bleibt erstmal in der Region, man muss aber gucken, wo das hingehen kann, wo das hingehen wird, auch die Zusammensetzung des Kaders ändert sich aktuell. Junge, neue Namen, junge Talente, frisches Blut kommt aus der Schule hoch in den Kader aktuell. Zumindest, wenn wir auf die Card für Februar schauen, was die erste Veranstaltung der neuen Ära sein soll. Wir sprechen definitiv drüber. Kommen wir zu GWF in Berlin. Auch da stehen neue, frische Gesichter mehr im Fokus in letzter Zeit. Aktuelles Beispiel Senza Volto, der sich am 3. Januar überraschend im Main Event von Pascal Spalter den Berlin-Titel sichern konnte. Was wir hier auch nicht vergessen dürfen, ist die Cross-Promotion mit Hannover, mit der EWP. Und das ist eine interessante Geschichte dahingehend, denn was viele vielleicht noch nicht wissen, die EWP und die GWF sind inzwischen verbandelt, was die Führung, die Leitung angeht. Da hat man sich zusammengetan und veranstaltet mehr oder minder unter zwei verschiedenen Bannern. Hat dadurch natürlich die Möglichkeit, ein bisschen Talent zu sharen, vielleicht auch mal Cross-Promotion zu betreiben und die Talente aufzubauen. Interessante Geschichte, glaube ich, notwendig, auch für die GWF sich wieder ein Stück weit neu zu erfinden. Sprechen wir über den Platzhirsch schlechthin, die WXW. Ja, sie wird immer internationaler, so kann man sagen, aber die ganze Herangehensweise scheint sich aktuell zu ändern. Schauen wir ein bisschen auf den Tourplan für dieses Jahr. Wir haben da Städte wie Tampa, Florida, wir haben Paris jetzt schon am Wochenende und wir haben Hamburg, Oberhausen, Dresden, Frankfurt, die gestandenen Städte dazukommen. Natürlich aber auch neue Locations wie beispielsweise Obertraubling im Februar. Kurzum, der Fokus scheint nicht mehr ganz so sehr auf dem Tour zu liegen, nicht mehr ganz so sehr auf die kleinere Städte ausgerichtet zu sein, was vielleicht auch gar nicht notwendig ist, wenn wir uns anschauen, was aktuell passiert rund um WXW. Schauen wir als erstes auf den Kader. Ja, die jüngsten Änderungen am Kader haben die Fans natürlich mitbekommen. Es gab Anpassungen auf der Website, da sind einige Namen verschwunden. Unter anderem beispielsweise ein Timothy Thatcher, der bis vor kurzem noch den Titel der Promotion hielt. Er steht nicht mehr drin, wird er nicht mehr wiederkommen? Ich glaube nein. Ich glaube, dass der Kader, so wie jetzt auf der Website steht, der Kernkader sein wird für die Zukunft, für dieses Jahr, für 2020 bei WXW. Und dazu kommen immer wieder Talente von NXT UK oder eben auch internationale Talente. Da passiert einiges, aber es werden auch wieder Namen auftauchen, die in letzter Zeit keine Rolle gespielt haben. Aktuell scheint da auch die langfristige Storyplanung oder beziehungsweise das Storytelling nicht mehr ganz so den Stellenwert zu haben, wie es vorher war. Es rückt so ein wenig die Aha-Momente in den Vordergrund innerhalb der einzelnen Events. Ja, kleine Highlights statt große One-Time-Feuerwerke, wie man es vielleicht ja in der Vergangenheit ein bisschen gewohnt war. Und nicht jeder Fan konsumiert ja auch alle Events. Das ist vielleicht eine sehr sinnvolle Herangehensweise für diese Schlagzahl, die WXW einfach fährt. Ja, man konzentriert sich im Endeffekt auf einzelne Events. Man legt den Fokus erstmal darauf. Soweit, so gut. Das ist die Landschaft, wie sie bisher vielleicht auch ein Stück weit bestanden hat. Sich gerade anpasst, sich gerade verändert. Die Platzhirsche, die durchlaufen gerade einen Change-Prozess. Und das ist auch gut so. Denn es kommen auch neue Projekte dazu, die frischen Wind reinbringen. Ich möchte nicht so viel über mein Projekt an dieser Stelle sprechen, Pro Wrestling Deutschland. Wir haben aber natürlich auch eine Herangehensweise, die sich ein bisschen unterscheidet davon. Und ich möchte da ein paar Beispiele kurz reinwerfen. Beispielsweise schalten wir aktuell keine Plakatwerbung. Wir haben keine Flyer. Wir machen wenig Lokalpresse, sondern wir konzentrieren uns auf Sichtbarkeit und Präsenz im Internet. Das könnte der Schlüssel sein. Und ein Beispiel, ein neue Promotion, die ich damit reinbringen möchte, ist Unlimited Wrestling von Twitch-Streamer Martin Colero. Ja, der hat eine sehr große Reichweite. Die Kernzielgruppe des klassischen Wrestling-Promoters in Deutschland verschiebt sich dadurch doch zusehends in ein jüngeres Publikum, in eine jüngere Schicht von WWE und Mainstream-Fans unter Umständen, wenn das Projekt denn weiter so funktioniert, wie es aktuell aussieht. Und wir brauchen diese jüngere Zielgruppe, denn wir brauchen die nächste Generation, die uns die Events in Wrestling Deutschland ein Stück weit finanziert und auch einfach mit unterstützt. Die ganze Ansprache an die Fans ist dadurch eine ganz andere, denn natürlich konzentriert sich sehr, sehr viel auf den Streamer, auf die Person Martin. Und der kann natürlich dann Leute direkt und authentisch ansprechen. Das funktioniert sehr gut. Das ist eine ganz, ganz neue Geschichte, die es in Wrestling Deutschland, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben hat. Runden wir das ganze Thema ein bisschen ab. Ich habe es gesagt, 2020 wird ein sehr entscheidendes Jahr für das Wrestling in Deutschland. Ja, wir brauchen uns aber keine Sorgen machen. Wir sollten uns einfach auf neue Dinge einstellen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir uns mit diesen Veränderungen arrangieren. Nicht alles ist schlecht gewesen bisher, aber auch nicht alles war gut. Und deswegen braucht es Fortschritt, sonst haben wir den Stillstand. Dann erreichen wir hier gar nichts. Ja? Wir dürfen dabei, und das ist ganz, ganz wichtig, und ein Appell an meine Kollegen, an meine Mitpromoter, an andere Promotions da draußen in Wrestling Deutschland, wir dürfen die heutigen Fans auf diesem ganzen Weg aber nicht vergessen. Nur weil wir neue gewinnen wollen. Wie das aussehen kann, da können wir in den nächsten Episoden hier bei Headlock das Magazin sprechen. Mein Name ist Alexander Flöter, ich bin raus für diese Woche.
Ja, danke an den Kollegen Alex Flöter, dass uns hier mal so ein bisschen einen kleinen Einblick gewährt hat. Shaggy, ist doch auch mal schön, den Kollegen mal wieder hier zu hören, oder?
Ja, mit dem Flöter habe ich ja früher des Öfteren auch im gemeinsamen Talk gehabt. Ich freue mich mal wieder, mit ihm zusammen im Podcast zu sein. Also, lieber Flöter, schön, dass du hier bist.
Genau, und auch schön, dass ihr Zeit genommen hast. Der nächste Event von Pro Wrestling Deutschland steht an, das Haus brennt. Insofern gut, dass er sich da die Zeit hier genommen hat. Aber jetzt kommen wir dann auch zur Schnellfeuerrunde. Und ganz kurz erklärt, wir frühstücken hier einfach noch so ein paar kleinere News der letzten Wochen ab und liefern euch hier in kurzen Worten unsere Meinung dazu. Und den Anfang machen wir auch gleich mit einer Gegebenheit von AEW Dynamite. Wir haben auf einmal Arn Anderson als Manager von Cody und der gute Arn hat hier auch gleich den entscheidenden Tipp gegeben, dass Cody ja ne, die Knie anziehen soll. Shaggy, braucht eigentlich ein Cody einen Manager wie Arn Anderson?
Natürlich braucht ein Cody keinen Manager wie Arn Anderson, aber Arn Anderson ist trotzdem eine Bereicherung. Bisschen ähnlich wie Telly Blanchard bei Sean Spears. Seien wir doch mal ehrlich, ganz am Ende wird es auf jeden Fall irgendwann den Turn geben von Arn Anderson. Arn Anderson ist der Enforcer, der wird sich sicherlich noch einen anderen Schützling holen. Vielleicht schließt er sich auch mal wieder mit seinem alten Buddy Tully zusammen. Das will man, kann man irgendwie sehen. Aber so der neue Head Coach der Nightmare Family, so wie ihn Cody ja bezeichnet, Arn Anderson. Ich finde, es ist cool, dass er da ist, aber ein Cody braucht nicht Arn an seiner Seite. Aber ich glaube, das führt zu einer anderen Geschichte, die ihn auch uns noch bevorsteht. Da hat man schon Ideen, da bin ich mir sicher.
Schauen wir mal. Also ich finde es irgendwie ganz nett, Arn Anderson zu sehen. Gibt ein bisschen mehr Kredibilität, auch wieder diesen Anspruch, man bringt Vergangenheit und Gegenwart irgendwie des Wrestlings zusammen in die Zukunft. Mag ich ganz gern. Die Sache mit dem Knie hochziehen fand ich ein bisschen albern, aber sei es drum. machen wir weiter. Wir haben mal wieder hier Twitter-Gedönse, nämlich The Revival haben sich zu Wort gemeldet nach dem Titelgewinn von Finjuice bei Wrestle Kingdom und haben gesagt, ja, wir würden auch mal gern gegen die wresteln. Bei Revival wissen wir, dass die Verträge 2020 auslaufen und sie jetzt auch zuletzt, naja, ich sag mal, grenzwertige Storylines bekommen haben. Glaubst du, ist das einfach nur ein bisschen Getrolle und ein bisschen seinen Marktwert steigern oder glaubst du, dass Revival hier schon so ein bisschen die Fingerspitzen ausführen?
Also sagen wir so, ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Revival haben ja im Gegensatz zu vielen anderen, die auch nicht so wirklich zufrieden waren bei der WWE, ihren Vertrag nicht verlängert. Und im April wohl soll der Vertrag auslaufen. Sie dürfen dann relativ zeitgleich Don schon bei anderen Promotions antreten. Ich glaube, diese 90-Tage-Klausel ist auch nicht existent bei ihnen, wenn ich so richtig gelesen habe. Also warten wir es mal ab. Das wäre auf jeden Fall eine große Bereicherung für jede Tag-Team-Division in allen anderen Ligen. Die beiden sind ein fantastisches Team. Schönes oldschooliges Team und die könnte ich mir auch sehr gut bei New Japan vorstellen, die könnte ich mir auch sehr gut bei AEW vorstellen. Eigentlich würden die überall die Tag-Team-Division bereichern und die haben auch Bock, wirklich die WWE zu verlassen und sich zu entfalten. Also ich bin gespannt. Finjuice, ja, die finde ich sogar unterhaltsam, aber warten wir es ab, das ist nicht unbedingt das Nummer 1 Traummatch, was ich irgendwie sehen möchte.
Nee, sehe ich auch so, also Finjuice, gutes, solides Tag-Team, werden gerade von New Japan sehr hart gepusht, muss man auch dazu sagen. Kommen gut an. Ist jetzt aber, ich bin nach wie vor kein Riesenfan von David Finlay, auch wenn er sich gemacht hat die letzten Jahre, aber trotzdem. Ne? Aber Revival, ich glaube auch, dass wir die nicht mehr lange bei WWE sehen werden und ich glaube auch, ihnen würde ein Wechsel extrem gut tun. Entsprechend, ja, ist das, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus beidem. Der Wechsel steht da vor der Tür und nach dem, was sie jetzt zuletzt über sich haben ergehen lassen müssen, müssen sie sich vielleicht auch fragen, ob sie bei WWE noch glücklich werden würden. So, Punkt um. Wo wir gerade bei Verträgen sind, bei Ring of Honor, du hast gerade auch kurz angesprochen, es kriselt so ein bisschen, es laufen unfassbar viele Verträge aus. Bandido-Vertrag läuft aus, Kollege Shane Taylor läuft der Vertrag aus, bei noch ganz vielen anderen Talenten. Jeff Cobb hat, dessen Vertrag ist auch ausgelaufen, aber es sieht wohl so aus, als würde er weiterhin antreten für die Promotion, aber eben auch mit mehr Freiheiten und da auch mal abwarten. Er hat zuletzt ein Bild von sich und Madrill gepostet. auch da wieder, ist das einfach nur Rumgetrolle und ein bisschen Aufmerksamkeit kreieren oder steckt da so ein bisschen mehr dahinter? Jackie, wie siehst du den Status von Ring of Honor momentan? Ist schon eine schwierige Kiste, auch bei PCO läuft der Vertrag anscheinend auch bald aus. Da finalisiert man anscheinend gerade den neuen Vertrag.
Ja, ist eine schwierige Kiste, da die momentan wirklich die größte Krise, die Ring of Honor seit langem hat. Die hatten ja wirklich einen riesen Push. Irgendwie, aber beim WrestleMania-Wochenende, bei der gemeinsamen Show mit New Japan, das war irgendwie so der Climax. Da war man schon nicht wirklich überzeugt. Und ab danach lief es ja gar nicht mehr gut, auch irgendwie Backstage-Probleme und was da alles kam. Also Jeff Cobb hat unterschrieben wohl, aber du hast gesagt, kein Langzeitvertrag, aber auch nicht keine Exklusivität mehr, wenn ich so richtig gelesen habe, für Ring of Honor. Das ist vielleicht auch interessant für die anderen Indies, dass man, weil Jeff Cobb ist ein großer Name, das ist ein fantastischer Wrestler und gerade auch die hat ja auch mit Riddle gepostet, das hast du gesagt, die beiden sind ja gute Freunde und die sind ja auch lange als Team auch angetreten, die kennen sich gut und ja, also Jeff Cobb ist ein fantastischer Mann, auch der könnte sicherlich die AEW oder auch die WWE bereichern, wenn er dann doch da mal unterschreiben soll. Er ist nicht mehr der Jüngste, klar, aber ich meine, man hat auch einen AJ Styles mit über 40, das ist ein anderes Kaliber vielleicht noch, aber auch den hat man noch unter Vertrag genommen, also Jeff Cobb, warum nicht?
Shane Taylor hatte man bei NXT beispielsweise auch schon irgendwie auf dem Plan gehabt. Nun Rouge, dessen Vertrag läuft anscheinend auch aus. Also es sind einige prominente Namen und da muss Ring of Honor wirklich jetzt schauen, dass sie quasi ihren Laden zusammenhalten, weil ansonsten laufen denen eben die größten Stars weg. Ich glaube, ein Shane Taylor wird bleiben. Ich glaube auch, dass Bandido und Bandido, mal gucken, aber ein Rouge, glaube ich, wird bleiben. Jeff Cobb bleibt erstmal, aber es ist echt eine schwierige Sache.
Ja. Also ein Shane Taylor, der gibt mir jetzt nicht so sonderlich viel. Klar, ein schwarzer, großer Mann. aber da haben wir auch, hat die WWE gerade einen anderen, der sicherlich jetzt auch bald durch die Decke gehen wird. Ich habe ja noch meinen Geheimtipp noch nicht gesagt. Warum kommt ein Keith Lee nicht, kriegt den Monster-Push und schmeißt Brock Lesnar bei Rumble raus? Nur mal so nebenher. Aber ein Bandito und vor allem ein Rouge, das sind Damen, um die eigentlich, aber ein Rouge vor allem, um die Ring of Honor ja quasi auch die Liga aufbauen wollte neu. Und wenn gerade so, das ist wirklich auch ein Star-Rouge. Wenn man den wirklich dann auch verliert, dann ist es ein herber Verlust. Ja. Das ist vielleicht der größte Verlust von all den genannten Namen bisher. Warten wir es mal ab, schauen wir mal. Also es sieht auf jeden Fall im Moment nicht so gut aus. Ring of Honor ist nicht mehr die Nummer 2, die Nummer 3 ist vielleicht auch nicht mehr die Nummer 4 in Amerika. Warten wir es mal ab. Also MLW ist ja auch noch da, also es sieht nicht so gut aus für Ring of Honor aktuell, aber die haben sich auch des Öfteren schon mal wieder berappelt, aber ja, schauen wir mal, was da noch für Probleme kommen werden.
Ja, man merkt, dass eben der Wind wird rauer im Gefilde außerhalb von WWE und AEW. Ne? Es ist nicht unendlich viel großes Talent da und da muss man eben gucken, wo man bleibt. Auch hier Talent, bei NWA Power ist Scott Steiner debütiert und schließt sich der Gruppierung um Nick Aldis an. Was sagst du dazu, Scott Steiner?
Also sagen wir mal so, ein besseres Debüt kann es eigentlich gar nicht geben bei NWA Power. Scott Steiner ist einfach, der ist ein Freak, der ist eine Ikone, der bringt einfach alles mit sich. Klar ist er kein guter Wrestler im Ring mehr. Am Mike ist er ja auch seltsam bis sehr seltsam, aber trotzdem super unterhaltsam. Also ich finde, der passt da auch irgendwie richtig cool hin. Der passt auch gut zu Nick Aldis und so weiter. Ich freue mich sehr, ob ich jetzt da Matches gegen den Rock'n'Roll Express sehen muss. Das ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde, NWA Power ist ja wirklich so ein Produkt, was das sich auch nicht so 100% ernst nimmt, weil es auch so oldschoolig daherkommt. Ja. Es macht Spaß, es zu verfolgen. Es ist interessant, die Charaktere werden auch ganz schön aufgebaut. Ist es jetzt nicht meine Nummer 1 Wrestling-Show, aber ist es wirklich, wirklich unterhaltsam und so ein bisschen und auch witzig irgendwie. Also, und es gibt ja auch ganz interessante Matches auch, also und interessante Charaktere, die man da hat. Ein Scott Steiner bereichert die Liga enorm.
Das enorm setze ich jetzt
enorm.
Mal.
Enorm. Scott Steiner ist, also alles, was Scott Steiner macht, ist enorm. Also mal abgesehen von seiner Fehde mit Triple H, die würde ich mal ausklammern, ist alles, was Scott Steiner in den letzten 100 Jahren gemacht hat.
Enorm.
Enorm.
Okay, ich lasse es mal so stehen. Ich finde es in erster Linie witzig. Also wenn ich diesen enorm witzig Stempel hätte, enorm witzig, dann würde ich diesen enorm witzig Stempel jetzt hier aufdrücken. Alles andere sehe ich eher ein bisschen problematisch. Also gegen Rock'n'Roll Express, my oh my. Naja, kommen wir mal hier weiter zur
Die Steiners gegen Rock'n'Roll Express, also das ist eines der Matches, die ich aus meiner Kindheit noch zurückerinnern kann.
Ja, das ist, leider ist aber deine Kindheit auch schon ein paar Jährchen her, Shaggy.
Naja.
3, 4.
Wenn ich mich so im Spiegel sehe, so lang kann es nicht her sein.
Ja, okay. Kommen wir noch mal so ein bisschen hier zum Talent. Wir haben zuletzt gesehen, dass beispielsweise eine Mercedes Martinez ist anscheinend von WWE gesigned worden. Das macht jetzt zuletzt die Runde. Keine schlechte Verpflichtung, würde ich sagen, wenn das tatsächlich so der Fall sein soll. Wurde jetzt schon etwas länger gerüchtet. Was sagst du dazu, ganz kurz und knapp?
Ja, also fantastische Bereicherung. Die hat ja jetzt auch bei AEW-Matches gehabt, die hat auch bei Mae Young Classic und so und auch bei NXT noch einige Matches irgendwie gehabt, aber wohl nie einen festen Vertrag irgendwo. Wenn jetzt die WWE Mercedes Martinez verpflichtet hat, dann ist es eine enorme Bereicherung. Die Damen, richtig, richtig krassen, guten Damen sind ja rar im Indie-Bereich auf jeden Fall. Die sind ja alle bei der WWE unter Vertrag oder bei AEW, die ja jetzt auch die viele ausstrecken, weil die ihre Damendivision unbedingt verstärken müssen. Sicherlich wäre das so, wenn sie jetzt bei WWE wäre, ein herber Verlust für AEW, weil die hätte da noch ein bisschen was reißen können bei AEW und die wird jetzt nicht der Megastar, dafür ist sie auch jetzt nicht mehr die Jüngste, aber ich finde sie super, ich habe sie schon, ist eine meiner Lieblingsdamen-Wrestlerinnen of all time, muss ich sagen.
Ist ein Hardhitter natürlich, muss man dazu sagen, ne? Also körperlich sehr robuste Frau und ich fand sie auch gerade beim Mae Young Classic fand ich sie echt beeindruckend und gute Verpflichtung und Erweiterung und Ergänzung auch für das NXT-Roster dann wahrscheinlich. Ich sehe sie jetzt nicht unbedingt bei Raw oder SmackDown, sondern wirklich als Verstärkung in den Regionen. Und
ja, gegen eine Rhea Ripley oder gegen eine Mia Yim, da will ich die auf jeden Fall sehen.
Genau. Also da wird es gut funktionieren und weil wir gerade in den Regionen auch sind, man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass WWE Evolve jetzt zunehmend so ein bisschen als NXT-Ersatz benutzt, wenn man so anschaut, was da in Zukunft für Evolve angekündigt ist. Also nicht nur, dass es diverse Meet and Greets bei Evolve 143 und 44 gibt, mit Leuten wie einem Adam Cole, Kyle O'Reilly und noch ein paar bekannten Namen mehr, da treten dann teilweise auch eben ja die Leute an, die wir ansonsten jetzt nicht schon in den Main-Shows sehen, in der Main-NXT-Shows, sondern tatsächlich dann auch in den Tour-Shows mehr oder weniger. Also da sehen wir beispielsweise einen Dexter Lumis, wir sehen auch einen Mansoor, einen Joaquin Wild. Siehst du es so, dass hier Evolve zunehmend zur Developmental heranreift von WWE?
Na, es wirkt so ein bisschen so, weil es ja wirklich auch, also wenn jetzt fast die Hälfte der Card Wrestler sind, die bei NXT unter Vertrag sind, ist das schon interessant, würde ich mal sagen. Also ich meine, macht das ja schon länger. Man hat ja auch einen Sean Maluta, den man ja auch bei NXT unter Vertrag hatte oder mehr oder weniger zum NXT-Roster gehört, der ja auch da immer als Edeljobber eingesetzt war, aber auch bei dem Cruiserweight-Turnier auch mitgemacht hat, der sitzt man ja auch schon lange da ein. Aber ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil das ist quasi jetzt, weil NXT ist ja nicht mehr die Farmliga, kann man so sagen. Und hier kann man einige Talente auch wirklich irgendwie ausprobieren, den Storylines geben. Also das schadet nicht, im Gegenteil. Und wenn man einen Austin Theory da weggeholt hat, quasi, der ja jetzt bei NXT möglicherweise häufig ist, schickt man auch andere Leute hin. Also es ist ein bisschen so ein Austausch. Ich finde das irgendwie gut. Es ist immer noch eine eigenständige, ja, eigenständig, man hat eigene Geschichten, aber man kann die NXT Youngstars, die nächsten NXT-Stars irgendwie schon einsetzen. Ich finde das eine gute Sache.
Ich finde es eine spannende Entwicklung auf jeden Fall und bin da auch gespannt, ob man da irgendwann Nägel mit Köpfen macht und das und Evolve quasi offiziell in den eigenen, in den eigenen Firmenkreis irgendwie mit einbezieht. Ich meine, der Name Evolve passt hervorragend, um daraus eine Developmental Promotion zu machen. Interessante Entwicklung auf jeden Fall und ansonsten für die Talente, die da sind, ist es auf jeden Fall gut, weil mehr vor Publikum antreten, sorgt dafür, dass Wrestler besser werden. So, finale Frage nochmal aus dem WWE-Tonus, was wir hier noch nicht gehabt haben. Shaggy, was steckt in Rowans Kiste und spuckt orangefarbenen Nebel?
Das ist die finale Frage für heute. Also, das, abgesehen davon, dass es mir wirklich, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, wie viele andere, aber abgesehen davon ist es mir vollkommen egal. Also wirklich, es ist mir so egal. Mir war selten was im Wrestling-Business so egal. Ich verstehe die Story nicht. Ist okay, also ich habe überhaupt nichts dagegen, aber es ist mir wirklich egal. Ich glaube ja am Ende, dass es ein ganz, ganz kleiner Eric Rowan sein wird, der da drin sitzt. Das wäre doch witzig, oder?
Ich bin auch gespannt, ob man das jemals aufdröseln wird oder ob es wie sonst auch einfach.
Ja, was soll es jetzt sein? Am Anfang dachte man, es ist eine Ratte oder was weiß ich. Vielleicht ist es aber auch eines von Fiends, oder von Bray Wyatts Figuren aus dem Funhouse. Und dann
das könnte auch sein, ne? Also, war nicht, als man das Rabbit zerkloppt hat, war der nicht orange von innen?
Also, dass du dir die Mühe machst, solche Gedanken zu haben, finde ich schon bemerkenswert.
Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Es muss auf jeden Fall was Schreckliches sein, wenn man Mojo Rawleys Reaktion gesehen hat, weil Mojo Rawley ist der Einzige, der es weiß, neben Eric Rowan. Also, Ja, bin gespannt, was da
rauskommt. Aber wenn man die Reaktion von Mojo Rawley sieht, wie er da reingeschaut, wie er sich wirklich erschrocken hat, könnte es auch einfach nur ein Spiegel sein.
Vielleicht. Wir kennen auch Mojo Rawleys Probleme mit Spiegeln, haben wir ja auch damals schon gehabt. Ah, ist auf jeden Fall eine komische Storyline und wir beenden, glaube ich, einfach hier die Diskussion und beenden damit auch die erste Ausgabe vom Magazin, Shaggy.
Wollen wir schon beenden, ja?
Ja, aber wir sind schon eigentlich deutlich drüber über dem, was wir eigentlich machen wollen.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, was bei auch bei SmackDown war. Weil das finde ich ganz, ganz spannend. Man hat ja ein bisschen was angeteased. Daniel Bryan gegen Roman Reigns.
Ja.
Wird es dazu kommen? Was glaubst du?
Nein.
Nein?
Nein.
Glaube ich. Du willst also Roman Reigns gegen den Fiend sehen?
Ich will es nicht sehen, aber ich glaube es.
Was spricht denn eigentlich gegen ein Triple Threat Match der drei? Kann man ja auch bringen. Also ein Daniel Bryan, Roman Reigns. Ich will nicht Roman Reigns One-on-One gegen den Fiend sehen und ihn dann entthronen sehen. Sagen wir es mal so.
Du meinst, dann kann Daniel Bryan den Pinfall fressen und Roman Reigns kann so den Titel gewinnen.
Das wird man auch so dann nicht machen, wenn Bryan dabei ist. Ich glaube nicht, dass man den gleichen Fehler mit Reigns nochmal machen wird. Warten wir es einfach mal ab. Also ich hätte nichts gegen Daniel Bryan gegen Roman Reigns um den Titel bei WrestleMania. Ich fände es interessant, ich würde mich freuen. Das würde ich, glaube ich, vielleicht echt gerne sehen.
Ich bin gespannt darauf, ob Daniel Bryan noch eine weitere Charakterentwicklung durchmachen wird in irgendeine Richtung. Er hat ja gesagt, hier, good old DB is unbreakable. Und er ist ja technisch noch nicht gegen den Fiend angetreten so richtig, ne? Sondern er ist ja bis jetzt immer nur attackiert worden und hat sich dadurch schon verändert. Jetzt beim Rumble tritt er gegen ihn an. Gibt es danach vielleicht eine weitere Evolution, Degeneration, was auch immer von Daniel Bryan? Das wird dann eben die Frage sein. Ich glaube, dass dieser Daniel Bryan-Charakter, den wir jetzt sehen, nicht für ewig bestehen wird, sondern ein Schritt sein wird auf dem Weg irgendwohin.
Das heißt, wir werden bei WrestleMania den American Dragon Bryan Danielson sehen.
Oder den hier diesen Jumpsuit tragenden Daniel Bryan von der einen Woche in der White Family.
Genau, das ist ja das ist seine wichtigste Woche im Wrestling-Business gewesen von Daniel Bryan, ganz genau.
Ja. Weiß man's?
Vielleicht ist aber auch, oder er steckt in Eric Rowans Kiste.
Genau, das ist die dritte Möglichkeit und ich glaube, viel besser wird's hier nicht, Shaggy.
Der Hornswoggle ist es. Ich sag dir, der Hornswoggle wird's sein.
Ach ja, wahrscheinlich. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Der muss es sein.
Genau. Oder Olaf selber.
Ich selber. Ich reise immer hin und her.
Und spuck's orangefarbenen Nebel, ganz genau.
Das kommt hin und wieder vor, je nach Erkältungsgrad. So, Shaggy, bevor es jetzt richtig eklig wird hier, machen wir den Deckel auf die erste Ausgabe unseres Magazins. Ich hoffe, ihr da draußen, liebe Leute, hattet ein bisschen Spaß an unserem Rundown hier. Der ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Wir wollten eigentlich so bei 30 bis 45 Minuten rauskommen. Jetzt ist es doch ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, das schadet euch aber nicht, uns auch nicht. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe vom Magazin. Am Wochenende gibt es den Wochenend-Podcast. Da sprechen wir da über ein hypothetisches Thema. Wir spekulieren mal wieder so ein bisschen, was wäre, wenn WWE pleite ginge. Auf Patreon und Steady gibt es noch die Helden aus der zweiten Reihe mit Jerry Lawler, auch mit Shaggy und mir. Nächste Woche haben wir NXT TakeOver UK TakeOver. Nein, wie heißt es? NXT UK TakeOver Blackpool 2, mein Gott, haben wir noch im Programm. Wir haben Wrestle Kingdom im Programm, also jede Menge Stuff da gerade auch für Unterstützer. Schaut da gern vorbei, helft uns, das Format hier noch ein bisschen größer zu machen und auch solche neuen Formate, wie wir es jetzt hier auch mit dem Magazin haben, dass wir sowas auch stemmen können, weil auch das kostet Zeit, es kostet Geld und entsprechend unterstützt uns da gerne. Und Shaggy, damit obliegt dir mal wieder das letzte Wort. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
Ja, dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das Magazin ist ein neues, interessantes Konzept. Ich hoffe, das geht gut weiter und ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Denn mir hat es Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass es Olaf auch Spaß gemacht hat. Dann würde ich sagen, wenn ihr das Magazin wieder verfolgen wollt, dann hören wir uns bei Patreon und Steady in zwei Wochen. Bis dahin.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.